Mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
Wir hätten uns alle in jeder Hinsicht ein besseres Ergebnis gewünscht.
Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben.
43,8%.
Mir ging durch den Kopf, dass das wirklich ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt ist.
Wir werden in diesem Landtag immer der Antagonist der Rechtsextremen sein.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Knapp eine Woche ist es her, dass Sachsen-Anhalt gewählt hat und nun richten sich alle Augen auf ihn, Ulrich Siegmund. Der Spitzenkandidat der AfD ist unbestreitbar der Wahlsieger. Eine eigene Mehrheit im Landtag konnte er bisher aber nicht hinter sich bringen. Der 35-Jährige ist nach derzeitigem Stand aber der Einzige, der eine wirklich realistische Option auf das Amt des Ministerpräsidenten hat. Wie will er sich dieses Amt sichern und sollte das gelingen, was können die Bürger in Sachsen-Anhalt von ihm als Ministerpräsident in den ersten Wochen und Monaten erwarten? Und zwar auch die, die ihn nicht gewählt haben. Darüber wollen wir heute hier bei 2,1 Millionen sprechen. Mein Name ist Max Hunger, ich bin Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung und wir sind heute an diesem Freitagmittag in die Räume der Volksstimme nach Stendal gereist. Und hier spreche ich eben mit dem Mann, der sich anschickt, der neue Ministerpräsident Sachsen-Anhalts zu werden. Und damit herzlich willkommen, Herr Siegmund. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Hunger. Danke für die Einladung.
Herr Siegmund, wir haben im Podcast-Team im Vorfeld länger beraten, wie wir dieses Gespräch mit Ihnen führen wollen und vor allem, was wir uns davon erhoffen. Von Ihnen hängt eine Menge ab in diesen Tagen. Aber etwa die Hälfte des Landes steht Ihnen auch kritisch gegenüber. Ihre Partei gilt in Sachsen-Anhalt als rechtsextremistisch. Im AfD-Parteiprogramm finden sich auch einige radikale Ideen. Viele Menschen verbinden ihren Weg zum Ministerpräsidentenamt deshalb auch mit Ängsten und Sorgen. Vor allem aber drängen sich derzeit viele Fragen an Sie auf. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass wir heute ganz nüchtern einige Punkte mit Blick auf Sie, das Land und seine Zukunft klären können, die uns dabei helfen, das hier alles ein bisschen besser einzuschätzen. Und dabei hoffe ich auch auf ein paar konkrete Antworten von Ihnen, die wir so vielleicht noch nicht gehört haben.
Sehr schön. Gute Chance. Dankeschön.
Und damit wollen wir auch in das Gespräch starten. Wir haben über Social Media zu Beginn oder vor der Folge auch einen Aufruf gestartet und unsere Leserinnen und Hörer gefragt, was die gerne von Ihnen wissen möchten. Wir haben den Plan aber heute früh etwas geändert, denn wir wollen gerne kurz über was Aktuelles mit Ihnen sprechen. Und dazu haben uns auch heute früh schon Nutzerfragen erreicht. Und zwar haben Sie gestern sich geäußert auf einer Pressekonferenz in Magdeburg zu einer möglichen Ansiedlung einer Rüstungsfirma in Sangerhausen. Und ich glaube, das ist erklärungsbedürftig. Auf jeden Fall haben wir Fragen dazu. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach mal kurz an, was Sie da gesagt haben.
Unsere Position ist ganz klar, dass wir sagen, wir verteufeln nicht pauschal Produktion von Rüstungsgütern, weil wir bei späteren Remigrations- und Abschiebeoffensive natürlich auch entsprechende Hilfsmittel brauchen, natürlich auch im Sinne der inneren Sicherheit, der eigenen Stabilität und auch der Landesverteidigung. Das ist uns bewusst, das fällt nicht vom Himmel.
Sie haben hier sich geäußert zur möglichen Ansiedlung eines Rüstungsunternehmens und haben einen Zusammenhang hergestellt zwischen Remigration, Abschiebeoffensive und Rüstungsgütern. Vielleicht, was meinen Sie damit?
Das Erste ist, dass diese Antwort von mir natürlich sehr verkürzt wiedergegeben wurde. Da gehört noch mehr dazu. Und dass es in dieser Passage insbesondere um Rüstungsansiedlungen in Gänze geht. Und da halten wir ganz klar fest, das sehen wir differenziert. Wir möchten nicht, dass wir uns an fremden Kriegen beteiligen und erst recht nicht Rüstungsgüter auf unsere Kosten in fremde Kriege schicken, um uns hier noch in Kriege reinziehen zu lassen. Das sagen wir ganz klar wieder. Wir sind eine Friedenspartei. Wir sagen aber auch immer wieder, und das habe ich auch vor dem Wahlkampf immer gesagt, dass wir natürlich ganz klar bei Rüstung unterscheiden. Es gibt einmal diese Form der Rüstung, die wir nicht wollen, wo wir uns irgendwo reinziehen lassen. Es gibt aber auch die Form, dass wir natürlich sagen, wir müssen unsere eigene Landesverteidigung in den Blick nehmen, auch die eigenen Sicherheitsbehörden. Und dazu gehören ja nicht immer nur Panzer und Haubitzen, um Himmels Willen. Dazu gehört auch Schutzausrüstung, Westen, Handfeuerwaffen. Dazu gehören Fahrzeuge, Transportmöglichkeiten. Und die werden nun mal auch in Rüstungsfabriken hergestellt. Und der Wahrheit muss man sich stellen. Und deswegen sagen wir ganz klar, jede Ansiedlung wird bei uns differenziert betrachtet. Und wenn wir später Recht umsetzen wollen, beispielsweise auch eine konsequente Abschiebung, möchten wir, dass Polizisten so vernünftig ausgestattet sind, dass sie auch dieses Recht umsetzen können. Und genau darum geht es uns. Und deswegen, es ist nicht immer alles schwarz und weiß im Leben, es gibt auch Grautöne. Und deswegen wollen wir jede Ansiedlung individuell betrachten. Das war auch die Antwort auf diese Frage. Auch diese Ansiedlung werden wir individuell betrachten. Und genauso werden wir es auch weitermachen. Und dass man diese Passage jetzt aber rausgegriffen hat, dahinter vermute ich natürlich ganz klar eine politische Komponente. Weil diese Antwort, so wie ich sie gegeben habe, habe ich im Wahlkampf auf mehreren Veranstaltungen genauso gegeben. Da hat sich keiner interessiert. Jetzt interessiert sich auf einmal die Leute ganz einfach, weil man natürlich auch einen Keil reintreiben möchte in die aktuellen Gespräche. Wenn ich die Presseinformation hier von der SPD gelesen habe, da geht es gleich wieder Richtung BSW, lass die Finger von denen und so. Also man versucht hier ganz klar natürlich jetzt hier Einfluss auf entsprechende Gespräche für eine Regierungsbildung zu nehmen. Das ist ein sehr durchschaubares Manöver, was hier gerade passiert.
Neu war für mich trotzdem der Zusammenhang zwischen Abschiebung, Remigration und Rüstungsgütern. Nochmal konkret, welche Rüstungsgüter meinen Sie im Zusammenhang mit Abschiebung und Remigration und welche Rolle spielen die da? Also Sie haben gerade gesagt, es geht um die Ausstattung der Polizei.
Nein, Sie können sich ja mein Zitat nochmal anhören. Ich sprach von drei Komponenten, natürlich von der Abschiebeoffensive, von einer Remigrationsoffensive. Ich sprach von der inneren Sicherheit, also von Ordnungsbehörden und ich sprach auch von der Landesverteidigung. Das heißt, man muss ganz klar sagen, Rüstung ist halt nicht gleich Rüstung. Es gibt nochmal Komponenten, die brauche ich auch, wenn ich eine stabile Verteidigungsarmee haben möchte, dann muss eine Bundeswehr stabil ausgestattet sein. Das hat nichts damit zu tun, dass ich in fremde Kriege eingreifen möchte oder Kriege hierher holen möchte. Das möchten wir als AfD nicht. Wir sind eine Friedenspartei. Wir sagen aber ganz klar auch, und da muss ich Ihre Frage konkret beantworten, dass wenn ich rechtsstaatlich Recht und Gesetz umsetzen möchte, brauche ich Ordnungs- und Sicherheitsbehörden, die gut ausgestattet sind. Und da reden wir, ich muss mich wiederholen, nicht von Panzern und Haubitzen, da rede ich von Schutzkleidung für Polizisten, da rede ich von Tränengas, da rede ich von Hilfsmitteln, die man braucht, um Recht und Gesetz in diesem Land umzusetzen. Und wer stellt das her? Das stellen auch Rüstungsfirmen her. Und deswegen sage ich, man kann hier nicht immer alles schwarz und weiß betrachten, man muss differenziert betrachten. Und das war meine völlig vernünftige Antwort auf diese Frage, die ich so immer wiedergeben würde. Wenn man sich da einzelne Passagen rausgreift, dann ist das gerade 5 Tage nach dieser Wahl eine relativ hilflose Selbstentlarvung.
Das heißt also, das Rüstungsunternehmen, was sich da in Sangerhausen ansiedeln will, stellt keine Schutzwesten oder Pistolen her. Soweit ich weiß, sind die in die Drohnenproduktion eingebunden. Das heißt, bei dieser Ansiedlung sehen Sie keinen Zusammenhang mit einer Remigrations- oder Abschiebeoffensive?
Ich kann das noch nicht definieren. Ich habe gestern auch gesagt, dass mir gerade bei dieser Ansiedlung noch zu wenige Informationen vorliegen und wir uns das genau anschauen werden. Wenn es zu kritisch ist, dann werden wir auch kritisch uns dagegen gegenüber äußern. Wenn wir sagen, das ist unkritisch, das ist nutzbar auch in anderen Bereichen, in zivilen Bereichen, gerade bei Drohnen, da geht es ja auch nicht immer nur um Krieg, man kann die auch im zivilen Bereich einsetzen. Wir schauen uns das genau an und dann werden wir eine vernünftige Entscheidung treffen und zwar unter Abwägung genau dieser Standpunkte, dass wir sagen, wir wollen ja keine fremden Konflikte zu uns holen, aber dass wir auch sagen, es gibt Punkte, wo man auch Rüstungsgüter in anderen Bereichen dieser Gesellschaft sinnvoll einsetzen kann.
Haben Sie ein Verständnis dafür, dass das Menschen beunruhigt, wenn Sie das ja doch in einem engen Zusammenhang benutzen, solche Begriffe wie Remigration, Abschiebung und dann sagen, also Sie sagen, es ist rausgegriffen, aber es ist von vollständige Sätze, die Produktion von Rüstungsgütern, weil wir bei der späteren Remigrations- und Abschiebeoffensive entsprechende Hilfsmittel brauchen. Haben Sie Verständnis dafür, dass das beunruhigt?
Ganz im Gegenteil, weil bevor ich die Möglichkeit hatte, das auch vielleicht mal darzulegen, was genau der Hintergrund war, wurde sicher genau diese Passage herausgegriffen, um genau diese Angst in Menschen zu erzeugen. Und so lief es ja auch im Wahlkampf. Sie haben es ja vorhin schon in der Einmoderation gesagt, es gibt Menschen, die Sorge haben vor einer AfD-geführten Regierung. Und das ist immer das Resultat aus diesen verkürzten Halbsätzen, wo man ein ganz gewisses Gefühl suggerieren möchte, wenn man sich dann darüber unterhält. Und übrigens, der gleiche Fernsehsender, der gestern dieses Zitat in die Welt brachte, hat mich danach nochmal zu dem Thema interviewt, wo ich die Möglichkeit hatte, das doch mal differenziert darzulegen. Diese Differenzierung, die habe ich bis heute nicht gesehen im Fernsehen. Was ich aber gesehen habe, ist dieses verkürzte Zitat. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass man mit Verkürzungen, mit Halbwahrheit, mit Halbsätzen ein gewisses Gefühl bei Menschen suggerieren möchte, was einfach nicht der Realität entspricht. Deswegen bin ich Ihnen sehr dankbar, dass ich hier die Möglichkeit habe, dazu nochmal ausführlich Stellung zu beziehen. So muss man es machen, miteinander reden. Niemand braucht hier Sorge haben, weil gerade diese differenzierte Betrachtung ist es ja, die uns fehlt. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass wir es so machen. Wir werden es auch weiterhin machen, auch wenn gerne Teile der Medienlandschaft hier mal ganz bewusst gewisse Emotionen hervorrufen wollen in Menschen, damit sie auch politische Agenten verfolgen.
Also ich freue mich auch, dass Sie das hier darlegen können. Mich hat das auch beunruhigt, muss ich sagen, wenn ich diesen Zusammenhang so sehe. Ich finde auch, Sie haben den schon deutlich gemacht. Aber ich glaube, wir haben es geklärt. Ich würde gerne weitergehen zu den weiteren Nutzerfragen, die wir gesammelt haben. Wir haben im Vorfeld einen Social-Media-Aufruf gemacht und ich würde jetzt einfach ein paar Fragen, das sind nicht meine, die kommen quasi aus der Bürgerschaft, vorlesen und würde sie einfach ohne möglichst kurze Antwort bitten und danach gehen wir dann ins
Detail.
Ich versuche
es so kurz wie möglich zu machen.
Pepka fragt, es geht davon aus, dass Sie womöglich Ministerpräsident werden. Pepka fragt, werden alle freien Träger und zivilgesellschaftlichen Organisationen weiterhin verlässlich eine Förderung bekommen?
kann man nicht pauschalisieren, weil wir ganz klar sagen, wir schauen uns das genau an, ob es gut für diese Gesellschaft ist und ob sich auch an die entsprechenden Förderkriterien gehalten wird. Wir gehen aktuell davon aus, dass es aktuell Förderungen gibt für einzelne Institutionen, wo gegen die Gemeinnützigkeit verstoßen wird. Deswegen schauen wir uns das ganz klar an und dann werden wir neue Entscheidungen treffen. Das wird eine politische Entscheidung in den nächsten Monaten werden, die man pauschal niemals sagen kann. Wer einen guten Dienst für dieses Land erbringt, wer hier auch einen kulturellen Mehrwert bringt und wer sich für dieses Land engagiert, ohne gewisse Gruppen zu stigmatisieren, ist doch herzlich willkommen. Kommen auch bei uns, um Himmels Willen natürlich. Und da werden wir auch weiter unterstützen. Wir werden auch in die Kulturlandschaft investieren. Aber nicht mehr so, dass wir jetzt politische Agenten unterstützen, die sich gegen einzelne Teile dieser Gesellschaft richten. Natürlich wird es hier Änderungen geben.
Daniel will wissen, wann erklären Sie den Wählern, dass sie den Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro weiter zahlen müssen?
Das ist nichts Neues, dass wir ganz klar sagen, wir werden den Medienstaatsvertrag kündigen und es dann darauf ankommen lassen, was die juristische Auseinandersetzung ergeben wird. Diese Frage kann niemand beantworten. Die kann weder der Fragesteller beantworten, noch ich, weil es niemand weiß, was die Konsequenz sein wird. Wenn wir den Medienstaatsvertrag kündigen und auch die Einzugsverträge, die ja mit den 18,36 Euro theoretisch einhergehen, weiß niemand, was die Rechtsprechung sein wird. Und da sage ich ganz klar, die Rechtsgrundlage ist aus den 80er Jahren. Ich möchte herausfinden, was brauchen wir jetzt? Das Angebot ist jetzt ein anderes als in den 80er Jahren. Und da werde ich alles unternehmen, um die Menschen vor dieser Zwangsabgabe zu schützen. Sie muss beendet werden. Ob es uns möglich sein wird, wird auch diese zweijährige Kündigungsfrist geben. Aber genau das haben wir auf jeder Wahlkampfveranstaltung, wo es diese Frage intensiver gab, gesagt. Das habe ich auch in Berlin bei diesem Medienkongress gesagt. Also transparenter kann man nicht sein. Wir werden es gemeinsam auch gerne mit den Nutzern hier, die diese tolle Frage gestellt haben, herausfinden.
Heißt aber, 2 Jahre lang werden die Bürger in jedem Fall weiter den Rundfunkbeitrag bezahlen.
Das sagen wir immer wieder. Wir haben eine Kündigungsfrist. Sogar 2 Jahre und 2 Monate. Weil frühestens werde ich im November, wenn wir eine Regierung auf die Beine gebracht haben, im Landtag kündigen können. Und dann beginnt die Kündigungsfrist im 1.1.
Okay. Herzensrebellin fragt, warum sollte jemand, der nicht AfD gewählt hat, trotzdem Ihnen Vertrauen schenken? Vielleicht eine kurze Antwort, das wäre schön.
Naja, ich möchte ja eine Politik machen, die sich nach einer einzigen Frage ausrichtet, was ist das Richtige für unser eigenes Land und für unser eigenes Volk und für alle Menschen, die sich hier rechtsstaatlich entsprechend einbringen wollen. Und dadurch wird bei mir auch jeder profitieren, der entsprechend in dieser Gesellschaft mitmachen möchte. Ich möchte unsere eigenen Gesetze wieder einhalten. Das passiert aktuell einfach in diesem Land viel zu wenig. Und demzufolge kann auch jeder davon profitieren, der hier gerne einen Beitrag leisten möchte. Ich möchte aber, dass wir endlich mal trennen zwischen diesen Leuten und zwischen sehr vielen, die sich hier einfach ein schönes Leben auf unsere Kosten machen wollen. Übrigens gilt das auch für deutsche Staatsbürger, die dieses System ganz bewusst ausnutzen wollen. So was haben wir ja auch. Und da sagen wir ganz klar, das geht nicht. Wir möchten uns auf die Menschen konzentrieren, die wirklich Hilfe brauchen. Die hätten auch noch mehr Hilfe verdient. Und von daher wird jeder, unabhängig übrigens von seiner politischen Couleur, der bereit ist, mit anzupacken, der sich hier in diese Gesellschaft gut einbringt, natürlich auch von einer AfD-geführten Regierung mittel- und langfristig profitieren können.
Isabel Bro fragt, woher nehmen Sie sich das Recht, Menschen in Kategorien wie deutsch, wertvoll und nützlich zu teilen?
Das bedingt nicht einander. Nein, das stimmt nicht. Also wir sind rechtsstaatlich. Wir halten Recht und Gesetze ein. Wir haben eine Rechtsform, die sagt, wer deutscher Staatsbürger ist und wer kein deutscher Staatsbürger ist. Da gibt es nur unterschiedliche Rechtsbegriffe. Und nützlich, das kann man nicht definieren. Also jeder, der hier im Rahmen der geltenden Gesetze einen Beitrag leisten möchte und mit anpacken möchte, den würde ich nicht als nützlich bezeichnen, den würde ich als herzlich willkommen bezeichnen. Und demzufolge sind das nicht die Begriffe, mit denen ich mich gemein mache. Ich würde eher davon sprechen, dass wir, wie gesagt, unsere eigenen Gesetze einhalten müssen endlich wieder und hier ganz klar unterscheiden müssen und dass wir vor allem hinter den Menschen stehen müssen, die darüber hinaus noch einen guten Dienst für dieses Land erbringen möchten, auch unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Übrigens haben wir das sogar so ins Programm geschrieben. Wir haben sogar ein Programm geschrieben, dass wir nicht nur die Papierlage entscheiden lassen dürfen, sondern wirklich den Menschen dahinter sehen, was er wirklich für dieses Land gemacht hat, ob er bereit ist mitzumachen, auch vielleicht schon einen Beitrag gebracht hat und dass das zum Beispiel auch bei der Gesetzgebung eine Rolle spielen sollte und nicht nur eine reine Papierlage. Von daher würde ich über diese Begriffe, die hier erwähnt wurden, hinaus ausgehen und das ein bisschen weiterfassen.
Dann letzte Zuschauer-Hörer-Frage, wie auch immer. Dirk fragt, werden Sie das Zukunftszentrum in Halle verhindern?
Auch hier sind wir eine Rechtsstaatspartei und ich kenne den aktuellen Stand jetzt gerade aus dem Stegreif nicht, wie die Vertragslage ist. Wenn ich richtig informiert bin, ist es ja schon alles beschlossen, ist es ja ein Sack und Tüten und ich habe kein Interesse daran, vollendete Vertragsschließung hier rückabzuwickeln, vielleicht sogar noch unter dem Risiko, dass dort große Schadenssummen entstehen.
Also Sie könnten zum Beispiel, glaube ich, das Landesgeld verhindern, dass auch in das Projekt fließt.
Das sehe ich aktuell nicht als priorisiert an, weil es gibt ja auch Vorteile, die damit einhergehen. Wir haben uns ja auch in diesem Ausschreibungsprozess damals intensiv mit beteiligt, auch im Medienausschuss. Also da sehe ich größere Probleme in diesem Land. Natürlich hätte man dieses Geld anders einsetzen können. Und diese Überlegung haben wir damals auch in die Planung mit einfließen lassen. Aber ich bin kein Freund davon, jetzt solche Projekte jetzt wieder abzureißen unter dem Risiko, dass dort große Schadenssummen entstehen. Und im Prinzip auch ein großer Schaden für den Steuerzahler entsteht, weil es ist ja schon viel angeleiert worden. Also das würde ich mit Augenmaß bewerten. Da haben wir viel größere Baustellen in diesem Land. Das sehe ich unkritisch.
Okay, vielen Dank. Dann lassen Sie uns etwas ins Detail gehen. Ich würde gerne mit Ihnen auf den Wahlausgang und die Folgen, die sich daraus ergeben, womöglich blicken. Ich habe es ja im Intro schon gesagt, Sie haben definitiv die Wahl gewonnen, unbestreitbar. Ein wichtiges Ziel, eine absolute Mehrheit, haben Sie aber nicht erreicht. Wie wollen Sie Ministerpräsident werden? Wie soll das ablaufen?
Naja, höchstwahrscheinlich werden Sie ja noch einige Dinge von mir aus dem Wahlkampf zitieren und dem möchte ich hier gegenüber treu bleiben. Und wir werden es wahrscheinlich nachher noch ein paar Zitate von mir anhören, kann ich mir vorstellen. Aber eine Sache steht für mich fest, ich möchte mich halt nicht verbiegen. Das heißt, es gibt jetzt einige Teile der Medienlandschaft und auch die des politischen Gegners, die mich in eine Minderheitsregierung oder in eine Tolerierung hereindrängen wollen, weil ich genau weiß, das machen die aus politischem Kalkül. Das werde ich auf keinen Fall machen, weil ich möchte ja nicht so werden wie eine CDU, dass ich nach der Wahl halt die Kernposition aufweiche, nur um irgendwie Ministerpräsident zu werden. Und deswegen werde ich erst antreten und kandidieren, weil ich da auch meiner Linie treu bleibe, wenn ich weiß, dass ich eine stabile Mehrheit habe in diesem Landtag, auf die ich mich verlassen kann. Die habe ich aktuell noch nicht. Und deswegen werde ich auch im Oktober noch nicht, je nachdem, was die nächsten Tage jetzt noch ergeben, da muss ich mal voraussetzen. Aber Stand heute werde ich nicht als Ministerpräsident antreten können, weil diese Mehrheit noch nicht steht. Wir sind dabei, sie zu erarbeiten. Es laufen gerade sehr viele Gespräche, auch das ist kein Geheimnis.
Mit wem sprechen Sie da?
Ja, da habe ich gestern auch in der Pressekonferenz ausführlich besprochen, dass es dort eventuell Fraktionen gibt und auch einzelne Abgeordnete im Landtag von Sachsen-Anhalt. Genauer kann ich es nicht definieren.
Von der CDU?
Vielleicht auch nicht. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall laufen da Gespräche und das muss ich abwarten nochmal. Aber um die Frage zu beantworten, ich brauche erst eine stabile, verlässliche Mehrheit, bevor ich mich als Ministerpräsidentenkandidaten überhaupt zur Wahl stelle.
Lassen Sie uns ganz kurz auf die Optionen schauen. Also eine Möglichkeit ist, Sie bewegen CDU-Abgeordnete dazu, Sie zu wählen oder überzulaufen. Sie sagen, es laufen Gespräche. Ich habe das so verstanden, auch mit CDU-Abgeordneten. Wie ist da der Stand?
Ich habe das weder dementiert noch bestätigt, aber es gibt mehrere Abgeordnete in diesem Landtag. Unabhängig von der Partei oder von der Fraktionszugehörigkeit sehen wir dort einzelne Abgeordnete. Mit denen führen wir gerade Gespräche. Und da müsste ich leider noch ein bisschen gedulden.
Okay. Eine andere Möglichkeit wäre irgendeine Form von Zusammenarbeit mit dem BSW. Zusammen mit dieser Fraktion hätten Sie eine Mehrheit und ich glaube auch eine, mit der Sie regieren würden.
Das ist ein großer Unterschied. Irgendeine Form einer Zusammenarbeit
genau,
ist ein großer
Unterschied zu einer stabilen Regierung. Also während des Wahlkampfes haben Sie, aber zum Beispiel auch Ihr Kollege Hans-Thomas Tillschneider, der hat zum Beispiel gegenüber des BSW gesagt, das sei eine im vollen Sinne linke Nummer. Auch Sie haben, glaube ich, Zweifel daran geweckt, dass das ein verlässlicher Partner ist. Das ist aber die einzige Partei, ist mein Stand, die mit Ihnen Sondierungsgespräche führen will oder gerade schon führt. Und deren Bedingung ist aber ein überparteilicher Ministerpräsident, der sich Mehrheiten zu Sachthemen sucht. Ist das für Sie eine Option?
Selbstverständlich nicht. Also es gibt einige Dinge, die schließen wir konsequent aus. Das ist beispielsweise ein überparteilicher Ministerpräsidentenkandidat. Ganz einfach aus der Maßgabe heraus, dass wir über knapp 44% sprechen. Das ist ein so eindeutiges Ergebnis. Da möchte offenbar ein großer Teil dieser Gesellschaft auch, dass diese Partei dann entsprechend auch den Ministerpräsidenten hier später stellt in diesem Land. Und natürlich die Themen Tolerierung und Minderheitsregierung, das ist für mich auch keine Option, weil ich ja wie gesagt über eine stabile Mehrheit spreche.
Okay, dann führen Sie denn Gespräche mit dem BSW aktuell?
Wir führen gerade Gespräche mit Fraktionen im Landtag von Sachsen-Anhalt und mit einzelnen Abgeordneten.
Und auch vom BSW?
Ne, das ist ja die einzige Partei, die auch offen natürlich diesen Sondierungsantrag nicht abgelehnt hat, gleich von Anfang an. Aber darüber hinaus gibt es viele Gespräche, die gerade stattfinden, auch nicht nur mit dem BSW.
Was können Sie dem BSW denn anbieten, also inhaltlich? Sie haben ja oft schon gesagt, Sie wollen eigentlich eine AfD-Pur-Regierung, Sie wollen sich nicht verbiegen. Aber ich schätze mal, die Abgeordneten wollen auch was haben dafür, wenn sie unterstützen sollen.
Also da will ich jetzt nicht vorweggreifen. Also die allermeisten möchten einfach eine gute Politik für dieses Land machen. Zumindest von unseren Leuten. Also die möchten einfach, dass wir endlich wieder hier dieses Land vom Kopf auf die Füße stellen. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir unsere Kernpunkte endlich hier umgesetzt bekommen und uns auch inhaltlich nicht verbiegen. Inwieweit da die Schnittmengen bestehen und was jetzt die Voraussetzungen dafür sind, dafür führen wir gerade diese Gespräche. Deswegen kann ich Ihnen diese Frage Stand heute einfach nicht beantworten, weil ich das noch nicht weiß und weil wir genau das gerade herausfinden müssen.
Gibt es denn irgendwie Inhalte, wo Sie sagen, da sind Sie zu Verhandlungen bereit, da würden Sie von Ihren Positionen abweichen?
Was heißt Position abweichen? Das ist immer eine Frage, wie man das genau auslegt, wie man das genau umsetzt. Für mich ist eins entscheidend, es gibt Kernthemen, das ist AfD-DNA. Und das sehen auch alle unsere Kollegen so. Das sind Themen, die müssen so beibehalten bleiben, weil dafür die Menschen uns ihr Vertrauen ausgesprochen haben.
Wo sind denn dann insbesondere die Nicht-Kernthemen?
Naja, das würde ich ab. Also Sie haben ja selbst auch in Ihrer Berichterstattung beispielsweise in den letzten Wochen ganz klar dargelegt, dass es gewisse Prioritätsthemen in diesem Land gibt. Themen, die dieses Land aktuell in diese Situation hereingebracht haben, wo es aktuell ist. Und das ist insbesondere das Thema Migration, wirtschaftliche Entwicklung, Ideologie, Energiepolitik.
Ideologie.
In der Ideologie in allen möglichen Ressorts, dass wir zum Beispiel Quotenregelungen haben oder irgendwelche Klimavorschriften, die einfach nichts mit einem gesunden Menschenverstand zu tun haben. Mhm. Das sind Kernpositionen der AfD. Das sind für uns die Schwerpunkte, die unser Land dahin gebracht haben, wo es aktuell ist. Es gibt aber auch Themen, da müssen wir natürlich offen drüber sprechen. Die sind nicht priorisiert verantwortlich dafür, dass unser Land jetzt da wo es ist.
Abseits des Zukunftszentrums, sagen Sie mal was, irgendein Bereich, Sie müssen ja irgendwie mit denen verhandeln, muss es ja auch Verhandlungsmasse geben.
Jetzt sind wir an dem Punkt, da kann ich Ihnen ganz klar sagen, da haben wir uns selbstverständlich natürlich schon in der Partei darauf vorbereitet. Und wir haben natürlich gewisse Punkte identifiziert, wo man drüber sprechen kann. Aber wenn ich das jetzt in so einem Podcast erzählen würde, bevor ich solche Gespräche mit denjenigen überhaupt führe, dann wäre das strategisch nicht so klug. Und deswegen müssen Sie sich auch hier noch ein bisschen gedulden. Ich möchte dem einfach nicht vorweggreifen, weil wir haben eine hohe Verantwortung. Die Menschen setzen auch Vertrauen in uns. Und da bitte ich einfach wirklich bei Ihnen um Verständnis, dass ich das vorher nicht definieren kann und auch überhaupt nicht möchte, weil ich da erstmal offen reingehe. Aber ich habe ja einige Punkte andersrum definiert. Weil ich mir einfach selbst treu bleiben möchte und weil ich mir auch weiterhin mich selbst abends im Spiegel angucken möchte. Ich möchte meinen Werten gegenüber treu bleiben. Also ich sehe das ja seit vielen Jahren. Warum sind denn die Altparteien so abgestraft worden? Weil sie genau das machen. Jedes Mal nach der Wahl das vergessen, was sie vorher angekündigt haben. Und es gab Schwerpunktthemen, über die habe ich auch im Wahlkampf insbesondere gesprochen. Da sage ich, dafür bin ich angetreten. Und da werde ich mich hier nicht verbiegen. Vor allem der Bereich Migration natürlich.
Das haben wir, glaube ich, verstanden.
Genau.
Haben wir
die andere Seite, da höre ich mir einfach Argumente an und dann werden wir das bestmöglich für dieses Land entscheiden. Ich möchte einfach, dass wir eine gute Politik machen. Aber ich kann es vorher nicht definieren. Das wäre auch nicht professionell. Deswegen mache ich es nicht.
In Ordnung. Dann noch eine. Erwarten Sie denn schwierige Verhandlungen und wer führt die mit dem BSW?
Das machen sehr gute Kollegen.
Ich
mache nicht alles allein. Es gibt ja ein sehr gutes Team um mich herum mit Personen, denen ich vertraue, die schon seit vielen Jahren einen guten Dienst für dieses Land machen.
Wer ist das zum Beispiel?
Das werde ich auch hier nicht definieren, weil es natürlich etwas mit Vertrauen zu tun hat aktuell, was hier gerade stattfindet. Das ist auch für einige Damen und Herren, die jetzt neu in diesen Landtag gekommen sind, der anderen Parteien, der anderen Fraktionen natürlich auch erst immer etwas Neues, wo man auch erstmal Vertrauen aufbauen muss. Und deswegen ist so etwas nichts für einen Podcast.
Okay, dann lassen Sie uns noch einmal kurz auf die Mehrheit, mit der Sie regieren wollen. Sie haben es gerade eigentlich schon angesprochen. Wir wollen trotzdem noch mal kurz hören, was Sie dazu gesagt haben, weil ich sehe da einen Widerspruch
ja.
Und wir sollten den jetzt einfach mal ausräumen. Wir hören mal kurz rein. Sie waren ja bei uns im Medienhaus, auch zum Duell
ja.
Mit Herrn Schulze und da haben Sie sich auch zu den Mehrheiten geäußert, mit der Sie regieren wollen. Mhm. Ich würde sagen, wir hören uns das Zitat mal kurz an.
Selbstverständlich nicht, weil genau das hat uns ja dahin gebracht, wo wir sind. Die Menschen verlieren Vertrauen in politische Prozesse, weil man nach der Wahl genau das Gegenteil gemacht wird von dem, was vorher angekündigt wurde. Ich meine, auf Bundesebene das perfekte Beispiel mit dieser Schuldenbremse, die soll eingehalten werden. Nach der Wahl gab es das riesengroße Schuldenpaket und genauso werde ich es aber auch mit meinen Zusagen zu parlamentarischen Mehrheiten machen. Ich kann Deutschland, Sachsen-Anhalt in dem Fall nicht mit denjenigen retten, die es 20, 30 Jahre lang dahin gebracht haben, wo es aktuell ist. Ich bin Demokrat, ich werde weiter in jedem die Hand ausstrecken. Es gibt ja auch in Ihren Reihen den einen oder anderen, der das auch kritisch innerhalb Ihrer Partei sieht.
Aber Sie vertrauen
nicht mal gespannt.
Dass Sie Ihren Stimmen bekommen.
Da vertraue ich ganz im Gegenteil drauf. Ich brauche eine stabile Mehrheit, das sage ich immer wieder. Das ist ja das gleiche Problem beim BSW.
Was wäre eine stabile Mehrheit? Eine Stimme mehr, zwei Stimmen mehr? Was wäre
so viele wie möglich mehr. Eine Stimme mehr ist mir ein bisschen wackelig, das sage ich auch ganz ehrlich. Ein paar mehr wären schon
also
gut.
Also zwei plus.
Das wäre schon in Ordnung, Herr Bock. Nein, also es kommt wirklich auf jede einzelne Stimme drauf an.
Das war vor der Wahl, zwei Stimmen plus. Jetzt lassen Sie uns noch mal kurz reinhören, was Sie nach der Wahl bei der Bundespressekonferenz am Montag dazu gesagt haben.
Und deswegen ist die einzig logische Konsequenz, dass wir die demokratischen Werte, die wir als AfD in uns tragen, die wir seit über 10 Jahren auch in Sachsen-Anhalt leben, genau jetzt auch ausleben, indem wir jedem Akteur im Landtag von Sachsen-Anhalt selbstverständlich erstmal die Hand reichen. Wir werden selbstverständlich Gespräche führen und schauen, ob es entweder, und das ist eine ganz entscheidende Botschaft heute, einzelne Fraktionen oder einzelne Abgeordnete geben wird, die mit uns gemeinsam diese historische Aufgabe stemmen wollen und die Grundposition, die so eine erfolgreiche Wahl in Sachsen-Anhalt möglich gemacht haben, mit uns gemeinsam tragen wollen, sodass wir auf der einen Seite dieser Verantwortung uns selbst und dem Land gegenüber bewusst werden und auch dieses deutlich machen und auf der anderen Seite unseren Inhalten und Werten gegenüber treu bleiben, weil das ist eine ganz entscheidende Botschaft.
Also zwei Stimmen plus, jedem die Hand reichen. Was genau gilt jetzt? Mit welcher Mehrheit würden Sie sich zum Ministerpräsidenten wählen lassen?
Also ich finde es gut, dass Sie genau diese beiden Passagen gerade eingespult haben. Wo haben Sie jetzt zwischen den beiden Äußerungen einen Widerspruch erkannt?
Naja, einmal klingt das so, Sie würden nur mit einer Mehrheit regieren, wo Sie sich auch wirklich, wirklich sicher sein können, dass die Menschen hinter Ihnen stehen. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Diese Sicherheit sehe ich momentan noch nicht. Also Sie könnten CDU-Abgeordnete überzeugen, Sie könnten mit dem BSW koalieren, wo Ihre eigenen Parteifreunde gesagt haben, das ist kein sicherer Koalitionspartner. Da sehe ich so den Widerspruch.
Den verstehe ich ehrlich gesagt immer noch nicht, was jetzt der Widerspruch sein soll. Also das wird mir gerade versucht nachzusagen von Teilen.
Erklären Sie es mir. Also naja, nee, stopp. Zwei Stimmen plus ist das, was gilt.
Nee, also von Teilen der Medienlandschaft wird jetzt versucht, mir irgendwie das Bild oder in mir das Bild zu suggerieren, dass wir uns jetzt nach der Wahl in der Position geändert haben. Aber anhand dieser beiden Ausschnitte, die Sie gerade hier vorgespielt haben, wird ja deutlich, dass wir genau das machen, was wir vor der Wahl angekündigt haben. Ich habe es in dem Duell mit Sven Schulze gesagt, ich werde nach der Wahl jedem die Hand reichen. Genau das waren die Worte, die ich auch vorher gesagt habe. Und genau das passiert gerade. Ich trete aktuell nicht als Ministerpräsidentenkandidat in diesem Land an, weil ich Stand heute nicht diese parlamentarische Mehrheit habe. Genau so, wie wir es vorher angekündigt haben, machen wir es. Wir versuchen aber alles. Natürlich bei 43,8% ist das ein klarer Regierungsauftrag. Das kann man nicht leugnen. Das ist das beste Ergebnis, was eine Partei jemals in Sachsen seit 1990 bekommen hat. Natürlich muss man alles versuchen. Das erwarten ja auch die Wähler jetzt von uns. Sie sagen jetzt, versucht es, führt diese Gespräche, aber verbiegt euch nicht. Genau das ist die Position der Wähler. Genau das ist die Position, die ich im Duell mit Sven Schulze angesprochen habe. Übrigens habe ich ja da sogar schon den Fingerzeig in diesem Duell schon vor der Wahl gebracht, mit wem das eventuell stattfinden könnte. Und genau so machen wir es jetzt auch nach der Wahl. Also ich bin ehrlich gesagt super stolz und dankbar, dass wir unserer Linie treu bleiben. Genau das hat in der Politik gefehlt. Genauso muss man es machen.
Das heißt, das BSW ist für Sie potenziell doch ein sicherer Koalitionspartner.
Sie versuchen immer etwas gleich zu definieren. Ich habe gesagt,
ich versuche ein klares Bild zu kriegen.
Nein, das klare Bild ist folgendes. Wir sind alles Menschen. Jeder ist anders. Jeder Mensch ist anders, man kann nicht alle in eine Schublade stecken. Wir erreichen jetzt gerade jedem Demokraten, habe ich auch im Podcast oder in der Diskussion gesagt, die Hand, der eine gute Politik für dieses Land mit uns umsetzen möchte. Ob das funktioniert, das wissen wir heute noch nicht. Wir geben aber erstmal jedem die Chance. Die Erfahrung vor der Wahl waren die aus Thüringen beim BSW beispielsweise, was als Fraktion über viele Jahre an diesem Mario Vogt mit festgehalten hat und damit Teil des Problems und nicht Teil der Lösung war. Ich weiß nicht, ob die neu gewählten Vertreter in Sachsen-Anhalt das anders machen wollen. Und das versuchen wir ja gerade herauszufinden. Und diese Chance, die muss doch erstmal jeder bekommen. Das sind Personen, die kennen wir alle noch nicht, das versuchen wir gerade. Wenn es möglich ist, dann werden wir diese Regierung schnellstmöglich auf den Weg bringen. Das ist das Ziel. Wenn nicht, dann müssen wir andere Wege gehen. Aber genau daran
arbeiten wir. Was wären das für andere Wege?
Naja, es finden noch weitere Gespräche statt erstmal. Es gibt ja Teile der Medienlandschaft, die versuchen, das nur aufs BSW zu beschränken. Da bin ich halt kein Freund von. Also es gibt ja, wie gesagt, noch mehr Akteure. Also ich bin da offen. Wir werden das jetzt anschauen, wer überhaupt bereit ist, hier eine vernünftige Politik in diesem Land mit uns umzusetzen. Das ist noch nicht abgeschlossen, dieser Prozess. Ich weiß nicht, wie lange das auch dauert, weil ich kriege ja auch gerade mit, dass auch in anderen Fraktionen manche sagen, die Hütte brennt, wenn ich sehe, was bei der CDU los ist, dass der abgestrafte Ministerpräsident erstmal jetzt noch parallel als Fraktionsvorsitzender antritt. Also das war ja für uns alle unvorstellbar. Das bringt dann nochmal eine ganz andere Dynamik auch in diesen ganzen Prozess.
Ja, das berührt jetzt diesen Prozess nur bedingt.
Nee, extrem berührt diesen Prozess. Also das ist ja das, was offenbar gar nicht viele sehen wollen. Weil, wie gesagt, so stabil wie möglich, sage ich ja. Mhm. Und demzufolge kann das eine oder das andere sicher nicht gegenseitig ausschließen. Also ich weiß es aktuell noch nicht, weil diese Gespräche jetzt erst beginnen. Gut, und deswegen will ich sie nicht auf eine Fraktion oder auf einen Abgeordneten beschränken. Es sind mehrere Fraktionen, es sind mehrere Abgeordnete. Müssen wir mal gucken, was das wird.
Und zwei Stimmen plus als stabile Mehrheit, reicht Ihnen das gilt?
Naja, also meine Antwort war, dass eine Stimme Mehrheit nicht besonders stabil ist.
Ja.
Ich bin mir aber der Verantwortung für dieses Land bewusst, dass es natürlich ein klarer Regierungsauftrag ist und wir die Chance auch nutzen müssen zu regieren. Aber das Ziel, das habe ich vor der Wahl gesagt und das sage ich jetzt wieder, ist eine möglichst stabile Regierung auf den Weg zu bringen mit so vielen Stimmen wie möglich. Wie viele es nachher sein werden, vielleicht wissen wir ein paar Wochen gemeinsam
mehr. Ich wollte auf so ein Minimum heraus, aber das...
Der Minimum ist eine Stimme mehr. Ich brauche eine Mehrheit.
Und also, das würde Ihnen reichen. Wenn eine Stimme mehr verlässlich ist, dann sagen Sie, ich lasse mich wählen.
Das ist eine Mehrheit, mit der wir höchstwahrscheinlich regieren können. Es kommt doch auf die genaue Konstellation und auf die genauen Verhandlungen, was wir da genau verhandelt haben. Wer das genau ist, welche Erfahrungswerte wir da haben. Ich kann das vorher nicht definieren. Es wäre eine Mehrheit und das Ziel ist es, eine möglichst stabile Mehrheit herbeizuführen. Aber daran arbeiten wir gerade und wie gesagt, das kann ich vorher noch nicht exakt definieren.
Okay.
Aber es ist eine Mehrheit und mit einer Mehrheit muss man regieren.
Okay. Dann, Sie haben vor der Wahl im Wahlkampf häufiger mal gesagt, das Kabinett steht. Jetzt ist der Wahlkampf vorbei, die Wahlergebnisse stehen. Wir haben gerade viel darüber gesprochen. Sie haben darüber gesprochen, was für Verhandlungen Sie da gerade führen und so weiter. Jetzt interessiert uns alle brennend, welche Minister eigentlich besetzt werden. Der Wahlkampf ist vorbei. Vielleicht können Sie mal ein paar Namen nennen. Wird Herr Till Schneider Bildungsminister unter Ihnen? Das würde mich zum Beispiel interessieren.
Aber auch das ist das Gleiche wie mit den inhaltlichen Punkten. Also das Kabinett wird dann verkündigt, wenn es eine Regierung gibt.
Warum nicht jetzt? Sie sagen ja, Sie wissen es doch. Es steht schon fest, oder?
Naja, aber das ist ja genau das Gleiche. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, wie wir es genau machen, wie die Mehrheiten sind, dann kommt es ja auch darauf an, wie strukturieren wir die Ministerien. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Ich habe keine absolute Mehrheit bekommen. Wir haben keine absolute Mehrheit. Wir können keine Alleinregierung gestalten. Wenn wir jetzt Partner in diesem Landtag bekommen, mit der wir eine stabile Mehrheit auf den Weg bekommen, dann ist ja auch eine Frage, wie strukturieren wir denn die Ministerien genau? Und demzufolge kann sich da noch etwas ändern. Und demzufolge ist das auch ein neuer Umstand, mit dem ich jetzt arbeiten muss. Und auch da müssen sich die Kleider wieder ein bisschen gedulden, weil auch da kann ja jetzt im Zuge dieser Gespräche noch etwas passieren, was wir vorher mit der absoluten Mehrheit so nicht auf dem Schirm hatten. Das ist nun mal so jetzt.
Da gibt es keine in Stein gemeißelte Personalie. Alles ist noch Diskussionsgrundlage.
Das ist nicht unbedingt der Fall, aber das ist nicht.
Na, dann können Sie ja einen Namen mal verraten. Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Also wäre ja spannend.
Nein, das ist der gleiche Grund, warum ich auch das vor der Wahl nicht gesagt habe.
Aber der Wahlkampf ist ja vorbei.
Politik ist doch nicht nur Wahlkampf. Das unterscheidet uns als AfD auch von anderen Parteien. Wissen Sie, uns interessiert das nicht immer nur, ob Wahlkämpfe sind. Wir machen seit 10 Jahren auch Bürgerdialoge, wo sich andere 4 Jahre im Parlament verstecken und dann irgendwann zum Wahlkampf rauskommen und sagen, hallo, hier bin ich. Wir machen das anders. Für uns ist es immer gleich. Wir sind immer gleich transparent und gleich auch in der Kommunikation. Und wenn ich jetzt hier mit irgendwelchen Namen um die Ecke komme, die sich dann nachher in einem Monat ändern, dann gibt es wieder Teile der Presselandschaft, die gesagt haben, aber Herr Siegmund, Sie haben das doch so und so gesagt.
Nein, deswegen frage ich ja, ob es in Stein gemeißelte Personalien gibt. Wenn es die gibt, dann können Sie uns die ja mitteilen.
Und deswegen sage ich Ihnen, das sind natürlich interne Dinge, die wir gemeinsam besprechen, aber nicht nach außen, weil genau das sind Punkte, wo auch Teile der Medienlandschaft versuchen, von anderen Dingen einfach abzulenken, weil das nicht diese Fragen sind. Was bringt es denn, wenn ich jetzt irgendwas... Ich
finde das sehr relevant, welche Minister.
Warum?
Na, weil wir dann eine Idee bekommen, wie diese Landesregierung... Was das für Menschen sind, die diese Landesregierung vertreten. Die Minister haben ja einen großen Einfluss.
Aber was bringen denn Ihnen Ideen, wenn die sich jetzt im Laufe dieser Gespräche nochmal verändern würden?
Ja, deswegen frage ich, wenn das nicht klar ist, wie das Kabinett aussieht, dann können wir nicht darüber reden. Das leuchtet mir ein. Deswegen hatte ich gefragt,
es ist ja ein Unterschied, ob ich ein grundsätzliches theoretisches Kabinett für das Szenario einer Alleinregierung gebaut habe oder ob ich jetzt sage, gut, offenbar wird sich jetzt vielleicht nochmal, natürlich in einem sehr geringen Rahmen, weil bei knapp 44% sollte es natürlich unser Anspruch sein, hier möglichst natürlich unsere Standpunkte zu vertreten. Aber wenn sich da etwas ändert und ich jetzt wieder irgendwas gesagt habe, dann heißt es wieder später, aber Herr Siegmund, Sie haben das doch so gesagt. Und das lenkt alles ab von der eigentlichen Herausforderung, die wir gerade haben. Wir haben jetzt die Herausforderung, dass ich die absolute Mehrheit ganz knapp verfehlt habe, aber dass es ein so eindeutiger Regierungsauftrag ist, dass ich jetzt einfach alles unternehmen muss, um hier eine stabile Regierung auf den Weg zu bringen. Und das sind alles Komponenten, die sind ablenkend von dieser wichtigen Herausforderung und ich weiß, dass sich das andere wünschen oder dass jetzt wieder heißt, ach, der Siegmund, der hat keine konkreten Antworten auf die Fragen, aber das ist gut so. Ich stehe dazu, weil das alles Dinge sind, die sind jetzt nicht priorisiert. Jetzt ist es erstmal priorisiert, dass wir überhaupt eine Mannschaft auf den Weg bekommen. Dass ich zu meinem Wort stehe, das ist das Entscheidende.
Okay, ich kriege da keinen Namen aus Ihnen raus. Ich merke es, ich finde es schade. Ich glaube, das interessiert viele, aber gut.
Möchten Sie mitmachen?
Ich? Nein, vielen Dank. Ich sehe mich eher als kritischen Beobachter.
Kein Problem.
Lassen Sie uns da einen Haken dran machen. Ich würde gerne mal in das Szenario mit Ihnen gehen. Sie werden Ministerpräsident. Ich habe am Anfang gesagt, Sie sind momentan der Einzige, der eine halbwegs realistische Machtoption auf dieses Amt hat. Und deswegen würde ich gerne in das Szenario gehen und ein bisschen darauf blicken, was wir von Ihnen in den ersten Wochen und Monaten, vielleicht auch Jahren als Ministerpräsident erwarten können. Und ein Thema, was den Menschen hier im Wahlkampf sehr, sehr wichtig war, das haben auch Umfragen gezeigt, die wir als Medienhaus in Auftrag gegeben haben, ist das Thema Wirtschaft. Deswegen, was werden Sie in den ersten Monaten für die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt ganz konkret tun?
Wir haben das ganz bewusst nicht im 100-Tage-Programm aufgenommen, weil es keine Einzelmaßnahme ist im Bereich der Wirtschaftsförderung, sondern natürlich ein flächendeckendes Programm, was wir auflegen müssen, um im Mittelstand insbesondere das Leben so leicht wie möglich zu machen. Wir haben das große Problem und das gehört einfach erstmal grundsätzlich vorab zur Wahrheit dazu, damit ich auch nichts Falsches verspreche, dass die ganz großen wirtschaftspolitischen Verfehlungen einfach auf Bundesebene zu lösen sind, weil es vor allem die Energie aktuell in diesem Land ist. Das ist das, was unseren mittelständischen Unternehmen das Leben sehr, sehr schwer macht. Kraftstoffpreise, Strompreise, Energiepreise. Da kann ich sehr wenig als Land machen. Das ist sehr bedauerlich. Trotzdem ist ja deswegen diese AfD-geführte Regierung so wichtig, damit wir da auf Bundesebene endlich mal Druck machen können. Was wir auf Landesebene machen können, ist den Unternehmen so viel Freiraum und Freiheit wie möglich zu geben. Das heißt, wir haben ganz klar gesagt, aber da müssen wir jetzt sehr tief reingehen. Wir werden alles unternehmen, um diese Freiheit auch konkret umzusetzen im Bereich der Entbürokratisierung. Ich möchte diese One-In-Two-Out-Regelung. Das heißt, für jedes Gesetz, jede Verordnung, die eingeführt wird, müssen wir verpflichtend per Gesetz zwei alte rausschmeißen.
Damit das könnten Sie ja sofort tun.
Das werden wir auch tun, natürlich. Okay. Natürlich. Mhm. Übrigens auch unabhängig von dieser späteren Regierungsverantwortung. Da kann man sehr viel machen, natürlich. Dann werden wir uns im Wirtschaftsministerium anschauen, welche ideologischen Förderprogramme gibt. Gibt es Vorgaben, die ideologisch begründet sind, zum Beispiel durch Klimavorgaben, durch Klimaneutralität und vieles mehr. Da gibt es beispielsweise Förderprogramme zur energetischen Sanierung. Die sind einmal sinnvoll, weil sie vielleicht eine schnelle Amortisation bedeuten. Wenige Jahre, das ist in Ordnung, das werden wir auch fortführen. Aber es gibt auch welche, die mit diesen ganzen Klimazielen verbunden sind. Und da schauen wir uns schon an, was ist davon sinnvoll? Wie kann man auch Förderprogramme einfacher gestalten?
Klimaschutz ist für Sie eine Ideologie, weil es gibt ja die Wissenschaft. Alle Wissenschaftler, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben da Datenmodelle, warum wir das Klima uns damit beschäftigen sollten. Und auch die Gesetze, die wir dazu haben, sind ja keine, also ich sehe da eher einen wissenschaftlichen Hintergrund und keinen
ideologischen. Ja, das kann man so sehen, aber allein die Betrachtung ist ja auch schon wieder ideologisch, wenn es viel wichtiger ist, wie das Wetter oder das Klima in 1000 Jahren ist, als wie die wirtschaftliche Entwicklung heute ist in diesem Land. Was bringt es uns denn, wenn wir jetzt aktuell eine Deindustrialisierung erleben und unsere Betriebe, unsere Unternehmen dieses Land verlassen und wir irgendwann wieder ein Agrarstaat sind und dann vielleicht irgendwie klimaneutral sind, aber deindustrialisiert sind? Das bringt uns gar nichts. Also natürlich ändert sich das. Natürlich leugnet auch niemand bei uns einen gewissen Einfluss im unteren Promillebereich, im Tausendstel Promillebereich, wer weiß das schon, als Sachsen-Anhalt insbesondere. Und da sagen wir ganz klar, das ist für uns einfach eine fehlende Verhältnismäßigkeit. Diese Ressourcen, die würde ich lieber in eine Vorbereitung auf diese Veränderung setzen. Zum Beispiel, indem wir mal Krankenhäuser mit Klimaanlagen ausstatten oder sowas. Das wäre mal eine sinnvolle Investition. Aber wir werden das Weltklima in 500 oder 1000 Jahren nicht durch Klimavorgaben hier in Sachsen-Anhalt und auch nicht in Deutschland so nennenswert beeinflussen, dass es im Verhältnis steht. Das ist das, was wir daran kritisieren. Jetzt sind wir ein bisschen ab von der Wirtschaftsförderung. Was ich auch festgestellt habe nach Gesprächen mit vielen Mittelständlern, mit vielen Unternehmern, sind halt extrem lange auch Bearbeitungszeiten und extrem komplizierte Bearbeitungszeiten. Ich möchte viel mehr mit Genehmigungsfiktionen arbeiten im Wirtschaftsbereich. Das heißt, wenn ein Antrag gestellt wurde und eine Frist überschritten wurde, muss ein Antrag irgendwann nach einer gewissen Frist automatisch als genehmigt gelten, wenn er nicht beschieden wurde, damit ein Unternehmen einfach weitermachen kann. Zum Beispiel bei einer Nutzungsänderung einer Immobilie, wenn er eine andere Gewerbeeinheit dort reinsetzen möchte oder ein anderes Unternehmen dort platzieren möchte, dann muss das schnell gehen. Man muss einfach gerade Leuten, die wirklich leistungsbereit sind, hier möglichst viel Rückenwind geben. Und deswegen ist es super schwierig, das mit einer konkreten Maßnahme zu definieren, die man zum Beispiel im 100-Tage-Programm auf einem kleinen Dreizeiler irgendwie auf den Punkt bringt. Es ist einfach eine breite Unterstützung nötig für den Mittelstand, dass er so viel Freiheit wie möglich hat. Das ist das Entscheidende für mich. Ein Unternehmer weiß selbst am besten, was er braucht. Und damit ich diesen Übergang möglichst gut gestalten kann, bis wir auf Bundesebene auch Verantwortung übernehmen und die großen Probleme in der Wirtschaftspolitik lösen können, das ist vor allem der Bereich Energie.
Okay, bevor wir zu Energie kommen, nochmal ich würde gerne eine Stimme aus der Wirtschaft mal zitieren. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Herr Kampeter, das ist also schon weit oben angesiedelt in der Wirtschaftsvertretung, hat Folgendes in Ihre Richtung gesagt. Ein Klima der Abschottung ist Gift für den Standort. Wer den Euro und die Europäische Union in Frage stellt und die Nähe zu Russland sucht, handelt gegen die Interessen von Unternehmen und Beschäftigten. Das reiht sich so ein bisschen ein in die IHK, hatte im Vorfeld, in Sachsen-Anhalt jetzt, hat im Vorfeld der Wahl auch davor gewarnt, Fachkräfte zu vergraulen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen Pressemitteilungen von dem Hotel- und Gaststättenband und den Tourismusverbänden gesehen, die Sorge haben, dass eine AfD-Regierung Touristen, Besucher, aber auch Arbeitskräfte in Sachsen-Anhalt abschrecken könnte. Was sagen Sie dazu?
Na, das Zitat, was Sie gerade brachten, das hätte auch so 1:1 aus der Tagesschau kommen können oder vom ZDF. Das ist natürlich logisch. Das sind insbesondere politisch nah angesiedelte Interessenvertreter, die so etwas kommunizieren. Wenn sie dann aber wirklich mit den Unternehmen sprechen, mit den Betroffenen sprechen, dann ist das Bild ein ganz anderes.
Sie sagen, der Arbeitgeberpräsident ist keine Interessensvertretung, sondern Sie wissen das besser als der Arbeitgeberpräsident, was die Wirtschaft möchte.
Nicht ich, sondern seine Mitglieder wissen das besser, nämlich die Unternehmen, die wirkliche Wertschöpfung betreiben und auch die Mitarbeiter. Und
die sagen was anderes
als die. Die sagen sehr oft was anderes. Sie müssen mal mit Interessenvertretern mal sprechen, wenn die Kameras mal aus sind oder wenn mal die Türen zu sind und keine Politiker dabei sind oder Journalisten, dann sagen die ihnen oftmals was ganz anderes. Dann sagen die, dass wir recht haben mit unserer Position. Schauen Sie sich doch auch die Zustimmung hier zur AfD in Sachsen-Anhalt an, bei den einzelnen Bevölkerungsgruppen, bei Arbeitern, bei Unternehmern, bei Selbstständigen. Die sind sehr hoch, weil die doch diese diese politischen Positionen von uns ganz anders einordnen, nämlich ohne Ideologie. Und die sagen ganz klar, was schadet denn jetzt einem freien Handel? Was haben uns jetzt denn die Sanktionen zum Beispiel gegen Russland wirklich gebracht? Das ist aktuell eine Politik der Abschottung, die wir aktuell erleben. Wir haben eine Politik der Abschottung und das möchten wir nicht. Wir möchten freien Handel mit jedem und wir möchten diese Grenzen wieder öffnen, damit nicht mehr Ideologie entscheidend ist, ähnlich übrigens wie bei der Energie, sondern dass sich das beste Produkt durchsetzt, dass der Unternehmer selbst entscheiden kann, was das Richtige für seine Mitarbeiter auch ist.
Okay, also Arbeitgeberverband, für andere Verbände, IHK, haben Unrecht mit ihren Sorgen.
Das würde ich nie pauschalisieren.
Sie das klang aber.
Nein. Nee. Ich würde nicht immer darauf Wert legen, was einzelne, oftmals politisch nah angesiedelte
Personen... Das sind Interessensvertretungen von Wirtschaftszweigen.
Ja, das kann doch sein, aber dann sprechen Sie doch mal mit der Wirtschaft selbst. Sprechen Sie mit den Unternehmen. Es wurde beispielsweise auch der Geschäftsführer hier in Leuna gefragt, was er zum Beispiel von einer größten Arbeitgeber hier auch und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Sachsen an der Chemieindustrie, was die davon halten, wenn sich die AfD hier, wenn die Regierungsverantwortung übernehmen. Und der hat ganz klar gesagt, das ist überhaupt kein Problem, weil es viele andere Länder in dieser Welt gibt, wo nationalkonservative Regierungen, ähnlich wie bei der AfD, das Normalste der Welt sind. Und das auch in meinen Augen dadurch auch ein Vorteil sein kann. Es wird ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn wir endlich wieder eine Regierung haben, die ganz klar das Signal setzt, wir sind ohne Ideologie unterwegs. Wir sind eine Partei der Freiheit. Bei uns gibt es auch keine ewigen Vorschriften hier in diesem ganzen Bereich mit Quotenregelungen und sowas. Das wird ein Vorteil sein, auch für Unternehmen, sich gerade deswegen in Sachsen-Anhalt einzusiedeln.
Okay, Sie sagen, also stimmt nicht, diese Sorge teilen Sie nicht?
Ja, ganz im Gegenteil sogar. Ich sehe das als Vorteil. Ich sehe, wir haben jetzt gerade eine Politik der Abschottung und wir haben jetzt gerade auch eine leistungsfeindliche Politik, weil wir nicht unterscheiden zwischen Leistungsträgern, mit denen wir auch überhaupt kein Problem damit haben, und zwischen Leuten, die hierher kommen, um unser System auszunutzen. Da geht es ja schon los. Man wirft alles in einen Topf. Jeder Migration ist ja ein Wort für alles. Das geht so nicht. Wir haben einen Unterschied zwischen Einwanderung und Asyl. Wir möchten wieder trennen. Und demzufolge ist das ein großer Wettbewerbsvorteil für den Mittelstand in Sachsen-Anhalt.
Lassen Sie uns auf die Benzinpreise bzw. für Benzin und Diesel gucken. Das ist, glaube ich, für viele Menschen im Land, kann man begründet sagen, ein großes Ding. Wir sind ein Autofahrerland, wir haben viele Pendler. Und Sie haben ja auch selber im Duell mit Sven Schulze bei uns im Medienhaus damals eine Tankquittung aus der Hosentasche gezogen. Wenn Sie Ministerpräsident werden, was machen Sie, um diese Spritpreise runterzukriegen?
Das habe ich aber auch in Ihrem Format sogar schon beantwortet. Das ist ja auf Bundesebene aktuell nur so möglich ist, weil die Länder halt alles mitspielen. Und damit muss Schluss sein. Wir brauchen schnellstmöglich auch eine Mehrheit im Bundesrat. Wir brauchen einfach auch eine starke Stimme aus den Ländern.
Aber die ist ja nicht absehbar, eine Mehrheit im Bundesrat, jedenfalls nicht in den nächsten Jahren.
Das sehe ich positiver, weil ja jetzt eine gewisse politische Dynamik drin ist. Also ich meine, die CDU...
Mehrheit im Bundesrat in den nächsten Jahren.
Naja, ich weiß nicht, wie viele neue... Naja, was heißt nächsten Jahren? Wir haben wichtige Landtagswahlen. Nächstes Jahr ist Nordrhein-Westfalen. Wir haben in Thüringen eine sehr, sehr instabile Regierung. Wir haben jetzt Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben eine gewisse Dynamik. Die CDU steht kurz davor, zum ersten Mal aus einem Landtag rauszufliegen. Ich habe die neueste Umfrage gesehen in MacPom, da stand die bei 6%. Ich weiß noch nicht, wie lange sich ein Kanzler nach diesen Entwicklungen noch halten kann auf Bundesebene. Vielleicht haben wir irgendwann eine Neuwahl auf Bundesebene. Das heißt natürlich, nach regulären Wahlen kann es noch dauern, da bin ich bei Ihnen, da will ich nicht schön reden, aber ich würde es nicht ausschließen, dass hier eine gewisse politische Dynamik jetzt durch diese Erfahrung am 6.9. einsetzt. Und deswegen sage ich ja, wir haben bereits Geschichte geschrieben und wir haben hier richtig was in Gang gesetzt.
Aber das ist der einzige Hebel, den Sie sehen, Druck im Bundesrat.
Na, ich bin Demokrat, wir können das nur über Mehrheitsverhältnisse machen, und wenn wir aktuell eine Bundesregierung haben, die der Meinung ist, dass wir hier die Welt retten müssen und dass wir so abgezockt werden müssen an der Zapfsäule, dann ist das bedauerlich, aber man kann diese Mehrheit natürlich abwählen, aber dazu brauchen wir Wahlen. In Sachsen-Anhalt sind die Menschen schon mal einen ersten Schritt in die richtige Richtung gegangen. Ich hoffe, dass noch mehr Menschen machen werden.
Ist also ein langer Weg zu niedrigen Spritpreisen.
Das liegt an den nächsten Wahlen, ob wir diesen Weg ein wenig verkürzen können. Man kann hohe Preise an der Zapfsäule abwählen. Und das sieht man ja ganz einfach. Fahren Sie nach Polen, da tanken Sie jetzt gerade für 1,70 Euro. Der Ölpreis ist der gleiche. Bei uns tanken Sie für 2,40 Euro. Das heißt, irgendwo muss es herkommen.
Stichwort Ölpreis. Die hohen Preise sehen wir ja gerade, vor allem, weil die USA einen Krieg im Iran führen. Das führen sie unter Donald Trump, das ist, glaube ich, ein Fan von Ihnen, kann man sagen. Auf jeden Fall hat er Ihnen auch im Internet zur Wahl gratuliert. Wie bewerten Sie denn diesen Krieg im Iran vor dem Hintergrund der
Spritpreise? Ja, offenbar sind wir Fans von allen. Ja, wir wurden ja auch angeblich aus Russland applaudiert, aus USA, überall werden wir applaudiert. Aber ist doch schön so. Da sieht man mal, dass wir ein guter diplomatischer Akteur sind und mit allen Ländern dieser Welt vernünftig klarkommen. Und deswegen brauchen halt andere Rohstoffe. Und da sind wir wieder bei Russland. Warum kaufen wir nicht russisches Öl?
Aber meine Frage war ja, wie Sie den Krieg im Iran bewerten.
Ich bewerte jeden Krieg als nicht gut, weil ich der Meinung bin, irgendwann sollte man mal aus der Geschichte der Menschheit lernen. Und Krieg und Gewalt ist niemals eine Lösung. Und demzufolge würde ich mich freuen, wenn wir sich mal alle mal an einen Tisch setzen und mal überlegen, wie es dazu kommen konnte. Aber ich werde diese Situation im Iran nicht aus Sachsen-Anhalt heraus lösen. Ich kann mir aber endlich einen Beitrag dazu leisten, dass wir in dieser Rhetorik abrüsten und nicht anderen Ländern immer vorschreiben wollen, wie sie zu agieren haben, sondern unterschiedliche Ansichten respektieren und dann miteinander sprechen, um auch das Töten von Menschen endlich mal zu verhindern.
Okay, nochmal mit Blick auf die Bürger, was die erwarten können in ihrem Parteiprogramm, das sich Regierungsprogramm nennt, finden sich ein paar sehr konkrete Vorschläge, wie man oder Ideen, wie man die Bürger entlasten will. Mhm. Ich lese mal vor, also kennen Sie alles, 1.500 Euro Führerscheinzuschuss für Azubis, 2.000 Euro Begrüßungsgeld für die ersten beiden Kinder, kostenloses Schulessen, kostenlose Kitas. Wann kann man denn damit rechnen, wenn Sie in der Regierung sind, dass die Bürger davon profitieren?
Muss man abgrenzen, ob ich jetzt alles geschafft habe oder die ersten Maßnahmen auf den Weg gebracht habe. Deswegen haben wir auch dieses 100-Tage-Programm.
Das ist, glaube ich, nicht aus dem 100-Tage-Programm, sondern aus dem Regierungsprogramm.
Und ich sage ja, es gibt auch Maßnahmen im 100-Tage-Programm, die man auch schnell merken würde. Ich antworte gleich auf Ihre Frage auch konkret. Es ist ein langfristiger Plan für Sachsen-Anhalt, für Deutschland, den wir auf den Weg gebracht haben. Und deswegen sage ich ganz klar, natürlich geht es alles nicht mit einem Fingerschnips. Ich möchte so schnell wie möglich diese Maßnahmen umsetzen. Wir haben Einsparpotenziale identifiziert in diesem Landeshaushalt zwischen 300 und 500 Millionen Euro. Damit könnte ich höchstwahrscheinlich die Kindergartenbeitragsfreiheit und das kostenlose Schulessen gegenfinanzieren. Auch noch ein paar weitere Punkte. Die Führerscheine, die auszubildenden Führerscheinzuschüsse, auch Feuerwehrführerscheine, das könnte man damit alles mit abdenken. Das wäre ein Zeithorizont, innerhalb von 1 bis 2 Jahren müsste das umsetzbar sein. Das kommt darauf an, welche Vertragsbedingungen auch von der vorherigen Regierung hier übernommen werden müssen. Wie schnell kann ich Verträge kündigen? Wie schnell kann ich gewisse Sachen entsprechend rationalisieren? Also ich halte mich an Recht und Gesetz. Das heißt,
noch in der Legislatur.
Also den gesamten Plan, das kommt darauf an, ob wir es auf Bundesebene schaffen. Das sage ich immer wieder. Es stimmt, 2 Milliarden Euro ungefähr Defizit wurde da ermittelt. Ich habe jetzt aber auch Institute schon gesehen, die von 1,4 Milliarden Euro ausgehen. Also es ist offenbar auch ein Grund hier die Berechnung. Egal, es fehlt Geld, da bin ich bei Ihnen. Wir haben ein Land, was pleite ist, was überschuldet ist. Das ist nicht meine Verantwortung, aber ich muss damit umgehen, sollte ich hier Ministerpräsident werden. Und deswegen sage ich ganz klar, auf Landesebene können wir gegensteuern, in dem Bereich, den ich gesagt habe. Aber dazu, bin ich ehrlich, brauche ich die Bundesebene. Ich brauche das Geld, was wir aktuell auf Bundesebene in der Welt verschenken. Wenn man alles zusammenrechnet, ungefähr ein 3-stelliger Milliardenbeitrag, der nicht diesem Land zugutekommt, wenn ich alles zusammenrechne, Bürgergeld, nicht deutsche Staatsbürger, Entwicklungshilfe, Geld in Ukraine und vieles mehr, wenn man das paritätisch über verschiedene Schlüssel an die Länder ausreichen würde, dann wären auch diese 2 Milliarden Euro kein Problem.
Ich verstehe Sie jetzt richtig. Einige Maßnahmen können wir auf jeden Fall erwarten in der Legislaturperiode, aber vermutlich nicht alle, es sei denn die AfD führt die Bundesregierung an.
Ja, es bedingt einander. Ich brauche endlich wieder einen konkreten Plan für dieses Land. Und dieser Plan ist ja auch sehr transparent, weil wir diese Bundesebene auch in diesem Regierungsprogramm mit auch ganz klar definiert haben. Wir haben ungefähr ein Drittel bundesprogrammatische Punkte in unserem Regierungsprogramm, weil wir ganz klar sagen, das bedingt nun mal einander. Man kann nicht immer alles isoliert betrachten. Na klar ist die föderale Struktur in vielen Punkten auch Vorteil, zum Beispiel jetzt bei der Bildungspolitik. Aber es gibt Punkte, wo ich sage, ich bin abhängig von den Entscheidungen aus Berlin. Ich brauche auch diese Unterstützung aus Berlin. Und erst dann kann ich es auch umsetzen. Ich finde, da sind wir 100% ehrlich gewesen vom ersten Tag. Es gehört nun mal alles zueinander. Und deswegen brauchen wir jetzt spätestens 2029 eine Bundeskanzlerin Alice Weidel.
Okay, lassen wir uns weitergehen. Ein großes Thema für Sachsen-Anhalt ist Personal in den Unternehmen, im Gesundheitssektor, überall. Wir sind das älteste Bundesland im Schnitt. Man fragt sich, wo sollen die Menschen herkommen, wer soll die Menschen pflegen? Und die bisherige Landesregierung und auch viele Experten, mit denen ich schon gesprochen habe, sagen, wir brauchen Zuzug von überall, Binnen, auch aus dem Ausland. In ihrem Wahlprogramm steht jetzt, dass das Land auf kulturfremde Fachkräfte verzichten soll. Was sind kulturfremde Fachkräfte für Sie?
Das haben wir schon sehr oft definiert. Das sind halt Leute, die aufgrund kultureller Differenzen mehr Probleme mit sich bringen, als es irgendeinen Mehrwert bringt. Also wenn sie aus einem Kulturkreis, aus einer Sozialisierung kommen, wo die Frauenrechte einfach anders sind oder wo auch nicht die Bereitschaft besteht, unsere Sprache zu lernen, dann ist das nicht förderlich. Ganz im Gegenteil, dann ist das sehr belastend auch für unser Land. Denn das ist ja genau diese problematische Migration, die wir aktuell hier erleben. Das hat nichts mit jemandem zu tun, der herkommt und etwas mitbringt, der unsere Sprache spricht, der sich unser Werteverständnis auch hält, der auch vielleicht schon mit einem Jobangebot herkommt. Das ist auch etwas ganz anderes.
Also wird das definiert über bestimmte Nationen, aus denen die Menschen kommen?
Ja, jeder Mensch ist anders. Und deswegen haben wir, das habe ich auch vorhin gesagt, in unserem Programm hier drin zu stehen, dass nicht nur die Papierlage entscheiden darf, sondern wirklich der Mensch als ich. Was bringt er denn, wenn er auf dem Papier
also vielleicht... Also ist der syrische Arzt eine kulturfremde Fachkraft oder hängt das vom syrischen Arzt ab, je nachdem, ob er Deutsch spricht oder
das nicht? Das hängt vom syrischen Arzt ab, ob er Deutsch spricht, ob er unsere Sprache sehr gut spricht, ob er unser Werteverständnis anerkennt, ob er einen Beitrag leistet, ob er im Rahmen der gesetzlichen Einwanderungskriterien hergekommen ist. Das sind doch alles entscheidende Faktoren. Und darum geht es ja. Das heißt, wir müssen uns nicht immer nur die Papierlage anschauen, sondern wirklich den Mensch dahinter. Und das fehlt gerade aktuell. Man versucht, und das haben Sie ja gerade selbst gesagt, Migration ist die Lösung für alles. Man haut alles in einen Topf und das ist das Problem, was uns dahin gebracht hat. Menschen sind unterschiedlich und demzufolge sollte man das nicht einfach pauschal bewerten, sondern unsere eigenen Gesetze einhalten. Was ist Einwanderung? Was ist Asyl? Wann ist die Heimreise anzutreten? Und übrigens der syrische Arzt, das will immer keiner wahrhaben, der fehlt auch zu Hause. Die haben 4-mal weniger Ärzte pro Kopf. Und jetzt ist die Frage, sind Sie der Meinung, dass wir die dringender brauchen? Sollen die da unten zusehen, wie sie klarkommen? Ich bin auch der Meinung, das ist moralisch sehr, sehr verwerflich.
Ich bin der Meinung, dass es nicht so einfach von der Kommunikation funktioniert, wie Sie das sagen. Weil wir sehen zum Beispiel, dass Menschen sich als kulturfremde Fachkräfte identifizieren und sich durch so eine Sprache bedroht fühlen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Meine Kollegin war neulich, hat recherchiert zu einer Augenarztpraxis in Sangerhausen. Die wird von einer in Vietnam geborenen Medizinerin betrieben.
Ich weiß, habe ich gestern versucht anzurufen.
Ah ja.
20 Mal ging keiner ran.
Für unsere Hörer erkläre ich es mal zu Ende, damit die auch wissen, worum es geht. Die hat als Reaktion auf das Wahlergebnis einen Aushang an ihrer Praxis gemacht, hat die Praxis für einen Tag dicht gemacht und hält sich offen, wie sie ihren Betrieb weiterführt. Da arbeiten auch noch weitere Medizinerinnen, ich glaube auch mit vietnamesischen Wurzeln. Und die fühlen sich offensichtlich von solcher Sprache bedroht oder zumindest angefasst.
Aber warum? Das muss mir wirklich jemand erklären. Deswegen habe ich doch angerufen. Warum? Was soll das Problem sein? Wir sagen in unserem Programm ganz klar, dass wir langfristig nicht nur auf Zuwanderung setzen können, dass wir es aus eigener Kraft schaffen müssen, wenn wir die Probleme lösen. Aber diese Dame, was Sie gerade erwähnt haben, wo soll das Problem sein? Ich verstehe das wirklich nicht. Also wo kommt denn auch diese Angst her? Ich meine, das ist doch offenbar...
Meinen Sie, Sie können das gar nicht nachvollziehen? Nee, wenn Sie ins Programm schreiben, wir wollen auf kulturfremde Fachkräfte verzichten. Das ist nicht genauer definiert, deswegen sprechen wir ja auch drüber, aber das ist ja schon, also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn jemand dass jemand sich als kulturfremd empfindet in dem Fall und sich dadurch auch irgendwie angegriffen fühlt.
Das ist sehr bedauerlich. Das liegt dann vielleicht auch ein bisschen daraus, was man aus diesen einzelnen Passagen macht. Es ist eine ganz klare Aussage, dass es kein Problem, keine Lösung des langfristigen Problems ist. Das ist das Entscheidende. Aber da steht doch nicht drin, die sollen nach Hause fahren oder die sind nicht willkommen oder sowas. Da würde ich das ja vielleicht irgendwie verstehen können. Das steht da ganz im Gegenteil, steht das da drin. Es ist nur keine Lösung unserer Fachkräftesituation.
Weil da steht drin, dass kulturfremde Fachkräfte nicht geeignet sind, zum Beispiel um Patienten zu behandeln. Das steht zum Beispiel drin.
Kulturfremd haben wir ja vorhin definiert. Keine Sprache, hält sich nicht an Recht und Gesetz, möchte hier nicht mitmachen. Wo soll denn das eine Lösung sein? Also dann können Sie mich ja gerne eines Besseren belehren, wie denn ein Arzt ein Teil der Problemlösung sein soll, der nicht unsere Sprache spricht. Also da setze ich schon voraus, dass es gewisse Kriterien gibt, der Qualität.
Ich sehe das Problem einfach darin, dass diese Menschen sich angegriffen fühlen.
Und deswegen würde ich ja gerne mal anrufen und Ihnen sagen, dass Sie sich nicht angegriffen fühlen brauchen, ganz im Gegenteil. Und ich würde mich ja freuen, wenn wir heute auch, ich weiß ja nicht, ob noch Presseberichterstattung hier kommt, diesen differenzierten Blick ja auch mal da bieten können. Sehr viele gut integrierte Migranten, in Sachsen-Anhalt auch, haben uns gewählt, auch bei dieser Wahl. Und stehen auch unter unserer Politik, weil sie das ja selbst sehen, weil sie auch eine gewisse Differenzierung sich wieder wünschen. Wissen Sie, Leute, die ja 20, 30 Jahre zum Beispiel für die deutsche Staatsbürgerschaft gekämpft haben, die gucken mich jetzt an und sagen, was macht ihr mit eurer Staatsbürgerschaft? Jetzt verschenkt ihr die nach 5, 6 Jahren. Wofür habe ich denn das so lange gemacht? An Leute, die nicht mal richtig Deutsch sprechen. Also die sehen das ja auch, was hier gerade passiert. Nicht ohne Grund haben wir ja auch einen hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund unter unseren Wählern. Also auch da würde ich das nicht immer alles pauschal betrachten. Und demzufolge, wir haben eine klare Gesetzgebung, die möchten wir einhalten. Wir sind eine Rechtsstaatspartei. Jemand, der hierher kommen möchte mit gewissen Kriterien, der mit anpacken will, haben wir überhaupt kein Problem damit. Aber wir haben ein Problem damit, wenn Leute dieses System ausnutzen, nicht mitmachen wollen, hier Straftaten begehen und straffällig werden allgemein. Und ich kenne, also wir haben gesagt, aus Vietnam kommt die Dame.
Ja, die ist in Vietnam geboren.
Ich kenne weder vietnamesische Gruppenvergewaltigungen oder Messerstechereien hier in Sachsen-Anhalt. Das ist ein Phänomen, was mir hier nicht bekannt ist. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem sein soll und warum diese Menschen Angst haben. Also nochmal, ich reiche da gerne die Hand. Ich rufe da auch nochmal an. Ich würde gerne mal wissen, wo das herkommt. Ich treffe mich auch mit denen, wenn die das wollen. Ist kein Problem. Ich möchte, dass wir Gräben überwinden. Ich möchte, dass auch endlich auch öffentlichkeitswirksam der Unterschied mal klar wird, dass wir differenzieren zwischen Leuten, die ihren Beitrag leisten, zwischen Leuten, die ja ganz klar straffällig sind, die endlich nach Hause müssen. Und diese klare Position, die reicht ja aber schon aus, um hier in einen gewissen Bereich zu kommen, aber da sind wir weiterhin ganz klar.
Kurz noch zum Kontext, weil Sie es gerade so in den Raum geworfen haben. Gruppenvergewaltigung habe ich mal recherchiert, gibt es in Sachsen-Anhalt einstellig und werden überwiegend von Deutschen begangen. Aber ist ein anderes Thema, lassen Sie es uns nicht vertiefen. Kurz weiter. Sie haben mal gesagt, erster Tag Ministerpräsident, Sie kündigen den Rundfunkstaatsvertrag. Nur mal ganz kurz, dabei bleibt's. Das werden Sie tun.
das ist mir ja nicht mehr möglich, weil ich ja nicht mehr per Unterschrift kündigen kann, sondern einen Landtagsbeschluss brauche.
Okay.
Das heißt, der Medienstaatsvertrag wird dann gekündigt, wenn wir eine Mehrheit in diesem Landtag haben und das über einen Landtagsbeschluss umsetzen können.
Okay, aber ist geplant, wird passieren.
Das ist selbstverständlich.
Mhm. Dann, jetzt ist es so, der Verfassungsschutz hat Sie, deswegen habe ich das am Anfang auch gesagt, als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Jetzt könnten Sie den Verfassungsschutzpräsidenten sicherlich auswechseln, wären Sie Ministerpräsident. Werden Sie den anweisen, dieses Label wieder zu tilgen?
Ist es denn so einfach anzuweisen, ja? Das würde ja bedeuten, dass es vielleicht auch jetzt schon
angewiesen wurde. Würden
das ist ja interessant.
Da habe ich keinen Einblick. Würden Sie es versuchen?
Wollen wir das erstmal gemeinsam recherchieren, woher das denn kommt? Ob es vielleicht eine politische Einflussnahme im Verfassungsschutz
ist? Der Verfassungsschutzpräsident ist auf jeden Fall ein Beamter.
Aha, und vielleicht auch sogar ganz CDU-nah. Vielleicht ist es ja kein Geheimnis, dass wir diese Einstufung in Sachsen-Anhalt haben. Vielleicht werden wir uns mal einfach neutral und wertfrei anschauen, ob es denn überhaupt angemessen ist, hier eine Partei zu beobachten und das dann einfach rechtsstaatlich bewerten und nicht politisch bewerten.
Also das ist Maßnahme. Das ein Ja oder ein Nein?
Wir sind eine Rechtsstaatspartei. Und die Punkte, warum wir aktuell beobachtet werden, darüber lachen sich die Menschen in diesem Land kaputt. Es ist eine politisch gesteuerte Einflussnahme. Und selbstverständlich werden wir diese ganze Einflussnahme aus dem Verfassungsschutz herausnehmen. Wir werden ihn auf seine eigentliche Aufgabe zurückführen, nicht die Opposition zu gängeln, sondern Straftäter, Terroristen aus dem Verkehr zu ziehen. Das ist Aufgabe des Verfassungsschutzes.
Also werden Sie ihn nicht anweisen, aber Sie werden die Besetzung ändern?
Das ist jetzt kein Widerspruch.
Nö.
Also ich werde jetzt nicht sagen, Herr Verfassungsschutz, du entscheidest jetzt so oder so, weil das passiert jetzt gerade offenbar, kann man natürlich schwer nachweisen. Wir sind Rechtsstaatspartei und wir werden das natürlich rechtsstaatlich betrachten. Das ist der große Unterschied zwischen der jetzigen Regierung und der ersten AfD-geführten Regierung.
Sie und Ihre Parteifreunde gelten als Menschen, die gute Kontakte nach Russland haben. Sie sagen ja auch immer, wir wollen auf Russland zugehen. Würden Sie als oder werden Sie als Ministerpräsident nach Russland reisen?
Das ist im ersten Schritt nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, eine gute Politik für Sachsen-Anhalt zu machen. Dazu gehören nicht in erster Linie diplomatische Beziehungen, sie gehören aber auch dazu. Auch Ministerpräsidenten der vergangenen Regierungen sind in andere Länder gereist, wenn es einen Mehrwert für Sachsen-Anhalt hatte. Sollte es einen politischen Mehrwert für Sachsen-Anhalt geben und einen diplomatischen Aspekt haben, dann schaue ich mir jedes Land vorurteilsfrei an. Ist es sinnvoll, ist es nicht sinnvoll und werde danach eine Entscheidung treffen. Aber ich habe überhaupt kein Problem damit, endlich wieder Gräben auch Richtung Russland zuzuschütten. Es sind genug Menschen gestorben und das muss endlich ein Ende haben.
Ist also nicht geplant, aber denkbar?
Ja.
Und worüber würden Sie dort sprechen wollen?
Da es ja nicht geplant ist, kann ich Ihnen noch nicht sagen, worüber ich da sprechen möchte.
Okay.
Aber es wäre schon mal gut, wenn wir alle gemeinsam mal über Frieden sprechen würden. Eigentlich ist das auch Aufgabe der aktuellen Bundesregierung, die sie aber nicht wahrnimmt und täglich weiter auf beiden Seiten ohne Not Menschen sterben.
Lassen Sie uns weitergehen. Ich habe noch einen letzten Aspekt, den ich betrachten möchte. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir uns auch hier ein paar Antworten erhoffen von Ihnen für Menschen, die Sie nicht gewählt haben. Denn wenn ich so aufs Wahlergebnis blicke, sehe ich ein sehr gespaltenes Land.
Na, die erste Antwort war zum Beispiel der Umgang in der Migration, dass ich da ganz klar differenzieren möchte und diesen Menschen natürlich gegenüber die Gräben zuschütten möchte.
Genau, das habe ich Sie auch schon sagen hören. Sie wollen Gräben zuschütten. Wie genau wollen Sie das machen?
Der erste Schritt ist erstmal schon das, was wir jetzt im Landtag gemacht haben, dass wir an jede im Landtag vertretene Partei überhaupt erstmal die Möglichkeit ausgeschickt haben, erstmal ein Gespräch zu führen.
Ich blicke jetzt eher auf die Bürger.
Naja, das bedingt ja einander. Also Gräben zuschütten, die Menschen hatten jetzt eine Wahl. Sie haben ganz klar ein Votum abgegeben. Und da sollten wir auch ein Stück weit Vorbild sein, dass man einfach mal miteinander spricht. Und das haben wir ja versucht und Sie sehen ja jetzt schon die ersten Reaktionen. Also es sind ja nicht mal Gespräche möglich. Und wie will man denn da Gräben zuschütten? Also meine Hand bleibt ausgestreckt. Und genauso würde ich es gegenüber den Bürgern machen.
Wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen gegenüber den Bürgern?
Na, indem ich genauso transparent regieren werde, wie ich jetzt auch Oppositionsarbeit machen werde. Also wir haben ja schon ein paar Beispiele auch in unserem Podcast heute identifiziert, wo sehr viele Fake-Informationen im Raum sind, wo dann Leute unbegründet Sorge haben. Beispielsweise die vietnamesische Augenärztin hier, völlig unbegründet offenbar in Sorge. Und dann werde ich natürlich genauso...
Das sagen Sie, das sieht die offensichtlich anders.
Ja, aber wo kommt das denn her?
Das werden wir Sie fragen, aber Sie offensichtlich empfindet Sie Ihr Programm als Bedrohung.
Naja, ich glaube eher, dass es an einer Desinformation von Teilen der Medienlandschaft oder von gewissen steuerfinanzierten NGOs liegt, die ganz bewusst dieses Bild suggerieren wollen, weil es hier auch um politische Einflussnahme geht.
Lassen Sie
uns und demzufolge muss das weg. Wir wollen, dass das alles neutral wird. Also wir werden auch diese ganzen politisch gesteuerten NGOs natürlich nicht mehr mit Steuermitteln finanzieren. Das wird übrigens auch ein Beitrag für ein besseres Miteinander, wenn hier nicht immer permanent Leute versuchen, diese Gesellschaft zu spalten. spalten. Das ist ein großer Punkt. Und ich habe gesagt, diese Transparenz. Warum ist diese Transparenz so wichtig? Weil sehr viele aktuelle Regierungsentscheidungen nicht transparent passieren und Leute gar nicht wissen, was eigentlich hinter den Kulissen so richtig los ist. Warum welche Entscheidungen getroffen wurden. Übrigens bei Corona war das damals ganz schlimm. Das möchte ich nicht. Ich möchte die Leute gerne mitnehmen. Das heißt, es wird halt einen direkten Kanal aus der Staatskanzlei geben. Welche Entscheidungen wurden gerade getroffen? Warum? Für wen sind die gerade gut? Was ändert sich dadurch konkret? Warum konnte ich einige Sachen nicht umsetzen? Also ich will die Leute einfach mitnehmen. Ich will, dass wir wieder miteinander sprechen.
Das finde ich ein super Stichwort. Ich hatte am Mittwoch vor wenigen Tagen genau in diesem Mikrofon vor mir Peter Herfurth sitzen. Der ist Landesjugendpfarrer in Magdeburg seit über 10 Jahren und Initiator des Bündnisses Sachsen-Anhalt weltoffen, in dem sich 300 sicherlich auch von Ihnen angesprochene NGOs versammeln.
Nicht alle, aber einige bestimmt.
Einige sicherlich. Und ich würde sagen, wir hören mal kurz rein, weil der hatte große Sorge und berichtet von Sorgen. Wir hören mal rein, was der gesagt hat.
Also gerade von queeren Menschen, die da wirklich Sorge haben, weil sie auch diffamiert werden von der AfD, als pervers beschrieben werden, dass die das furchtbar finden. Ich habe dann auch Menschen gehört, die hier schon seit vielen Jahren wohnen und sagen, in so einem Land, also aus mit migrantischen Wurzeln, in so einem Land sehe ich keine Zukunft für mich, ich werde hier wegziehen.
Dieses Wort pervers hat er aus ihrem Wahlprogramm zitiert. Da gibt es im Bereich Familie und Kinder einen Passus, wo sie der aktuellen Politik vorwerfen, von, ich Zitat, pervers linken Fanatikern, Zitat Ende, getrieben zu werden. Was sagen Sie denn so Menschen, die sich hinter Herrn Herfurth versammelt haben?
Ich sage, dass wir eine Partei der Freiheit sind, aber der Meinung sind, dass jetzt mal Schluss sein muss, dass man immer irgendwelche persönlichen Vorlieben in einzelnen Bereichen anderen überhelfen muss. Und das haben wir jetzt auch aktuell in der letzten Regierung erlebt. Wir haben jetzt kürzlich, als wenn wir keine anderen Probleme in diesem Land hätten, das erste Queer-Förderprogramm auf den Weg in diesem Land in der letzten Regierung gebracht bekommen von Herrn Schulze. Ich habe mir das mal angeschaut, was da für ein Quatsch gefördert wird. Also ich bin ganz klar der Meinung, bei uns kann jeder frei und selbstbestimmt leben, so wie er möchte. Auch in Zukunft natürlich. Da muss niemand Angst haben. Können sie machen, was sie wollen. Aber sie müssen das noch nicht immer anderen überhelfen. Und das passiert doch gerade. Warum muss denn in einer Schule eine Regenbogenflagge gehisst sein? Warum muss man dann Seite an Seite auf diesen Veranstaltungen hier mit irgendwelchen Hundemasken rumlaufen oder irgendwelche Leute an Leine nehmen? Das sind Sachen, die können sie alle in ihrem Schlafzimmer machen zu Hause. Ich weiß nicht, ob sie das wollen, ob sie es gut finden. Das ist ihr persönliches Ding. Sie können machen, was sie wollen, auch bei uns. Aber nicht immer es anderen überhelfen. Und das
aber nur weil es sichtbar ist, muss es ja niemand nachmachen.
Warum muss ich mir denn einen großen Aufkleber ranmachen, dass ich mit einer Frau verheiratet bin? Das geht doch keinem was an, das interessiert doch nur mich etwas. Warum muss man es denn immer anderen zeigen? Warum möchten Sie denn jetzt anderen zeigen, wie Sie vielleicht sexuell orientiert sind? Wen geht das was an? Das ist doch Ihr persönliches Ding.
Nee, aber
und schon recht nicht an Schulen.
Sie wollen ja Ministerpräsident werden, ja, für das ganze Land. Jetzt haben wir jemanden gehört, der sagt, da gibt es Leute, die haben Angst und Sorge.
Ja, offenbar aus einer speziellen Community.
Aus verschiedensten
Communities. Der es wichtig ist, dass andere Sie über ihre Community identifizieren und nicht einfach nur als Menschen. Das heißt, ich sehe jeden Menschen erstmal als Mensch, der kann zu Hause, wie gesagt, machen, was er will, der kann auch eingestellt sein, wie er will, der kann frei sein. Aber ich möchte nicht, dass immer einzelne Gruppen anderen irgendwie überhelfen müssen, wie sie gerade besonders unterstützt werden, weil ihnen das jetzt persönlich so wichtig ist, dass diese Regenbogenflagge jetzt unbedingt an jeder öffentlichen Einrichtung gehisst sein muss. Das sehen wir nicht als priorisiert an. Und das möchten wir nicht.
Nehmen Sie die Sorgen jetzt ernst oder nicht?
Na, ich nehme die Sorge deshalb ernst, weil ich diesen Menschen garantiere, dass er hier bei uns frei und sicher leben kann und natürlich wir auch uns jede Diskriminierung verbieten. Aber gleichzeitig verbieten wir uns auch, dass das immer priorisiert sein muss, wie man hier irgendwie persönlich eingestellt sein muss. Das ist ein Geben und Nehmen. Es gibt nun mal Leute, die möchten das nicht, dass das immer Thema ist, wie man hier irgendwie orientiert ist. Die nervt das einfach. Und denen geben wir auch eine Stimme. Ich möchte, dass jeder ohne Vorurteile einfach frei und sicher leben kann. Und das ist ein wichtiger Weg, dass wir uns einfach mal darüber besinnen, dass das etwas Persönliches ist, dass, was nicht immer unbedingt, auch schon gar nicht mit steuerlichen Mitteln irgendwie alimentiert werden muss. Das ist der große Unterschied dahinter. Und demzufolge der Rest, das waren ja die gleichen Vorhaltungen, die wir auch vorhin hatten hier mit den Migranten jetzt. Also ich soll mir mal genau sagen, warum das, was jetzt der Grund sein muss, wenn die sich an Recht und Gesetz halten und wenn die nach unseren eigenen Gesetzen hier sind, ist das doch überhaupt kein Problem und auch hier nicht. Also deswegen bin ich da ganz entspannt. Das Einzige, was ich vielleicht nochmal sagen muss, ist mir auch nochmal aufgefallen. Ich habe ja auch den Kontakt zu diesen Menschen gesucht. Ich habe ja mit sehr vielen von diesen Menschen auch gesprochen auf unseren Veranstaltungen. Die Gegendemonstration bin hingegangen. Beim Sachsen-Anhalt-Tag bin ich auf diese Buntheitsmeile da gegangen, habe mit denen gesprochen. Und eine Sorge ist mir auch immer aufgefallen, die sehr oft kam. Es geht ja um die institutionelle Förderung, Herr Siegmund. Sie wollen ja hier das nicht mehr fördern. Und da habe ich natürlich dann eins zu eins zusammengezählt und habe gesagt, vielleicht geht es diesen Menschen gar nicht um Demokratie oder was sich entwickelt. Vielleicht geht es denen darum, nur weil sie Angst haben, hier ihren Job zu verlieren, der jetzt gerade mit Steuermitteln in irgendeinem extrem linken Verein oder
reden
so einer
NGO finanziert wird. Reden Sie von Herrn Herfurth?
Na, Sie haben ja gerade gesagt, dass der irgendein Bündnis vertritt mit 300.
Ja.
Also können Sie ausschließen, dass von diesen 300 Bündnispartnern nicht auch einige dabei sind, die mit Steuermitteln Vollzeitstellen schaffen?
Ich habe eher den Eindruck, Sie unterstellen hier Menschen, die soziales Engagement über viele Jahre im Land machen, dass sie das aus finanziellen Gründen tun. Das würde mich interessieren, woher Sie diese, also das ist ja schon eine Unterstellung, da muss man ja schon ein paar Gründe für haben.
Nur aus Gesprächen mit denen, weil ich gesagt habe, naja, warum machen Sie denn das nicht in Ihrer Freizeit, wenn Ihnen das so wichtig ist? Und dann wird es natürlich dünn mit der Argumentationslage, dass man sagt, man braucht unbedingt die und die Stellen, weil das dann angeblich alles nicht geht. Also da sage ich Ihnen ganz klar, da sind Sie halt bei uns falsch an dieser Stelle. Wir reden über Steuermittel. Und ich möchte, dass Steuermittel allen Menschen in diesem Land hier irgendwie zugutekommen und nicht irgendwie nur einzelnen Bereichen, die oftmals auch nur einen politischen Auftrag verfolgen oder eine einzelne politische Agenda verfolgen. Es ist ja kein Geheimnis, dass auf diesen Veranstaltungen ganz klar auch gegen einzelne demokratische Akteure, zum Beispiel gegen die Alternative für Deutschland, agitiert wird.
Dieses Bündnis richtet sich gegen eine AfD-Regierung. Das ist kein Geheimnis.
Okay, und das sollen wir also mit Steuermitteln finanzieren. Wenn knapp 44% der Menschen in Sachsen-Anhalt eine AfD-Regierung wollen, müssen die sowas finanzieren. Na super. Da sind wir schon voll bestätigt. Und
ja, es ist ein Bündnis aus 300 Vereinen und Institutionen.
Da sehen Sie mal, wie viel hier gepäppelt wird in dem Land. Da gibt es eine Menge aufzuräumen für uns.
Ich finde das eine sportliche Unterstellung. So vielen Menschen, die hier so viel für die Zivilgesellschaft
getan haben. Die werden das alle weiter in ihrer Freizeit machen können bei uns. Sind Sie herzlich willkommen. Wir sind eine Partei der Freiheit. Aber wenn Steuergeld fließt, dann gibt es Regeln, an die sich alle zu halten haben, auch die 300 Verbände.
Herr Siegmund, ich glaube, wir haben einen Eindruck davon, was da Ihre Position ist. Wir kommen langsam zum Ende dieses Podcasts. Ich habe noch eine bisschen persönlichere Frage
zum Schluss. Ja, kein Problem.
Sie könnten, Sie sind 35 Jahre alt, wenn Sie Ministerpräsident werden, wären Sie der jüngste Ministerpräsident jemals in der Bundesrepublik. Wir haben es kurz nachgeguckt, der bislang jüngste war Kai-Uwe von Hassel, CDU. Das war in den 50er Jahren in Schleswig-Holstein und der war 41. Das heißt, wenn man sich nur die Jahre anguckt, wären Sie der mit der geringsten Lebenserfahrung. Ist ja ein Amt, Sie wollen 2,1 Millionen Menschen regieren. Macht Sie das manchmal schlaflos nachts?
Ganz im Gegenteil, ich würde Lebenserfahrung nicht an das Alter knüpfen. Das Alter ist eine Zahl auf dem Blatt Papier. Und jeder Mensch hat aus seinem Leben andere Dinge gemacht, andere Aspekte mitgenommen. Und ich würde einen Menschen niemals nach seinem Alter auf diesem Blatt Papier bewerten, sondern immer den Mensch dahinter sehen. Und von daher stelle ich mir diese Frage gar nicht.
Herr Siegmund, vielen Dank.
Gerne.
Wir haben uns ja vorgenommen, am Anfang ein paar konkrete Antworten zu hören. Bei der Regierungsbildung bin ich da nicht viel schlauer.
Ja, das sage ich auch ganz ehrlich.
Was Ihre ersten Wochen, Monate im Amt betrifft, haben wir, glaube ich, schon ein paar Sachen gehört, die interessant sind. Ich würde gerne mit Ihnen kurz noch ein Abschlussritual durchziehen. Das machen wir ja mit jedem unserer Gäste. Mhm. Ich stelle Ihnen jetzt drei kurze Fragen und bitte um wirklich eine kurze persönliche Antwort. Welche Themen müssen aus Ihrer Sicht nach der Wahl unbedingt angegangen werden?
Migration, innere Sicherheit, wirtschaftliche Entwicklung.
Welche Person aus Sachsen-Anhalt hat Sie zuletzt besonders beeindruckt?
Es waren so viele, dass ich es nicht definieren möchte, weil wir hier in einem Team arbeiten und mein Team natürlich zum Großteil aus Sachsen-Anhalt kommt. Ich möchte keinen exponiert herausheben, weil es einfach ganz viele tolle Menschen aus diesem wunderschönen Bundesland sind, die an meiner Seite stehen und die mich inspiriert haben.
Wo steht Sachsen-Anhalt am Ende dieses Jahres?
Deutlich besser als heute. Ich möchte, dass in 5 Jahren jeder rechtschaffene Sachsen-Anhalter sagt, das waren 5 gute Jahre für Sachsen-Anhalt unter einer AfD-geführten Regierung.
Herr Siegmund, vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast zu Gast waren. Und damit würde ich Sie verabschieden.
Danke, Herr Hunger. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Machen Sie weiter so.
Machen Sie es gut. Das war diese Folge von 2,1 Millionen. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme für das Wahljahr und auch die Zeit danach in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigen Infos rund darum. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne oder empfehlt ihn jemandem weiter, dem die Politik und das Land Sachsen-Anhalt ebenso am Herzen liegt wie uns. Oder schreibt uns gerne, wenn ihr Feedback, Anregungen oder Wünsche habt, an podcast@volksstimme.de. Hinterlasst einfach einen Kommentar bei Spotify, Apple oder YouTube. Wir lesen das alles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.